dass häufig eine zu lange Ruhigstellung geschieht. Also unabhängig jetzt davon, ob das jetzt eine neue Hüfte ist, ob das eine Fraktur ist, die gesichert ist, wohl bemerkt, ne, und nicht keine Dislokation oder so besteht, dass man einfach zu lange die Leute ruhig stellt und damit auch das Outcome einfach verschlechtert auf lange Sicht. Hi, ich bin Joshua.
Hi, ich bin Erik.
Wir bilden Modern Physio.
Und wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Nico, danke, dass du heute die Folge bearbeitest. Nico Totzek von Sportholz Productions, der macht das immer. Und danke Joshua, dass du mit mir heute im Discord bist und eine Folge aufnimmst.
Es ist mir eine Ehre. Es ist natürlich, warte, stopp, natürlich. Danke auch dir, Erik, dass du heute hier bei uns bist und gemeinsam mit mir aufnimmst.
Ja, und danke an euch alle da draußen, dass ihr mal zahlreich unsere Folgen euch anhört. Das ist uns eine große Freude und eine große Ehre. Wir wollen auch die Folgenqualität weiter aufrechterhalten. Deswegen haben wir auch schon ich uns dazu entschieden, dass wir 2 Folgen versuchen pro Monat hochzuladen und dann auch immer noch freitags, das bleibt so, aber dann immer jeden zweiten Freitag. Wenn es mal mehr Folgen werden, dann bekommt ihr auf jeden Fall noch Bonusfolgen dazu. Das wollen wir gerne machen, das wollen wir gerne schaffen, aber ihr wisst es ja selber, wenn man noch arbeitet, Sport macht, Schule macht, Ausbildung macht, hat man auch nur limitiert Zeit. Und wenn man mit der limitierten Zeit Qualität bieten möchte, dann dauert das halt ein bisschen. Und wir wollen euch halt die Qualität bieten.
Genau, und auch nochmal danke an alle, die uns auf Instagram zum Beispiel geschrieben haben und auch mit ihren Fragen zu bestimmten Themen und sowas aufgesucht haben. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns bei euch meldet, aber nicht wundern, wenn das mal 1-2 Tage länger dauert und so, natürlich, weil wir auch in Absprache zu zweit natürlich dann antworten wollen und nicht einer für den anderen antwortet mit oder sowas. Deswegen dauert das manchmal, weil wir auch beide am Arbeiten sind und so, dann genau, bis da mal Antworten kommen. Aber schreibt uns gerne weiterhin, wenn ihr Fragen habt oder einfach nur andere so Themenvorschläge oder weiteres. Wir lesen alles und antworten auch sehr gerne.
Das war das Intro. Jetzt wollen wir uns heute mit Hüften beschäftigen. Und zwar keinen echten Hüften, sondern künstlichen Hüften.
Richtig. Ja, genau. Ja, erzähl.
Genau. Und wie ihr das wahrscheinlich auch schon in der Folgenname gesehen habt, es geht um das Thema Kontraindikation bei Hüft-Total-Endoprothesen. Und wir haben da viele Sachen schon zugehört, viele Sachen, die auch nicht, wo auch Ärzte, Physios nicht auf einem Level sind. Und da hast du ein bisschen was zu erzählen, war Joshua?
Ja, genau. Also wir hatten letztens die Situation bei mir auf der Firma, dass wir uns über Kontraindikationen nach Bandscheibenoperationen unterhalten haben. Es weicht jetzt ein bisschen von dem Thema ab, Hüfte, da komme ich gleich zu, warum wir uns dann jetzt doch für das Thema Hüfte entschieden haben. Es war auf jeden Fall ganz spannend, denn dort hat ein Arzt angemerkt, dass man bei einem akuten Bandscheibenvorfall die gleichen Kontraindikationen, also einen konservativ behandelten akuten Bandscheibenvorfall, die gleichen Kontraindikationen anwenden könnte, sollte, wie es nach einer Operation geschieht, weil das ja der gleiche Wundheilungsprozess ist, die gleiche, ich sag mal, Läsion in dem Bereich der Bandscheibe und so weiter, und man dann das Ausheilen sozusagen im richtig und wie auch immer, ohne irgendwelche Folgeschäden, besser begünstigen kann. So. Und da gab es halt einen riesen Aufruhr, was heißt Riesenaufruhr, ist ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall sehr große Meinungsverschiedenheiten. Das Thema bei einigen Physios kam dann auf, dass wir natürlich, gerade wenn wir uns aktuelle Studienlagen und sowas angucken, gerade was ja Nachbehandlung von Bandscheibenvorfällen angeht, gerade dieses graduelle Belastungssteigerung, da wo es ja einige Untersuchungen zu gibt und auch das, ich sag mal, das Therapieprinzip, was vielleicht viele von euch auch noch aus der Schule kennen, das nach McKenzie, dieses Extensionstherapie-Geschichte und so, da gab es verschiedene Ansätze mit verschiedenen Ansichten und da war es ein bisschen schwierig, so auf einen Nenner nachher zu kommen. Und da habe ich gedacht, oder wir gedacht, als wir dann mal ein bisschen darüber gequatscht haben, dass wir eigentlich auch mal uns generell mit dem Thema Kontraindikationen auseinandersetzen sollten. Und wenn es ein Beispielthema gibt für Kontraindikationen, dann ist es ja eigentlich so die Hüft-Tap. Denn das ist genau das, was man während der Schule ja wirklich auswendig lernen muss, was einem so eingetrichtert wird. Die ersten, weiß nicht, 4 Wochen darfst du das machen, danach darfst du nach 6 Wochen das machen maximal. Und nach 3 Monaten ist dann alles wieder aufgehoben, dann darfst du alles machen. So ein bisschen gekoppelt an die Wundheilungszeiten halt. Und da haben wir gedacht, ist das so sinnig oder ist das vielleicht auch Unsinn? Und haben beschlossen, uns heute mal genau damit auseinanderzusetzen und zu sagen, was sagt die Wissenschaft, was sagen wir, was sagen Ärzte, was sagen andere Physiotherapeuten. Und ja, und darum soll es heute gehen.
Genau. Einmal ganz kurz, wenn wir aufeinander sind, Kontraindikation zu Deutsch einfach nur, ist eine Sache, die du nicht machen darfst. Wenn du die machst, dann schädigst du dich. Das ist so die Definition von Kontraindikation. Und das Gleiche wird dann halt auch bei einer Hüft-Tap suggestiert. Es gibt eine beispielsweise Bewegung, die du nicht machen darfst, wenn du die machst, schädigst du dich. Eine Hüft-Tap, eine Hüft-Total-Endoprothese ist einfach nur ein künstliches Hüftgelenk, was eingesetzt wird, wann? Meistens bei Arthrose. Das ist, was man, wenn man auf die Zahlen guckt, warum Hüft-Taps eingesetzt werden, ist das der erste Grund. Es gibt auch noch Hüftkopfnekrose nach traumatischen, nach Verletzung, nach Sturz auf die Hüfte und Schenkelhalsfraktur. Danach werden auch Taps eingesetzt und eher auch bei älteren Menschen, also 70, 80 plus, würde ich mal behaupten. Aber ja, das ist so der, wann Hüft-Taps eingesetzt werden. Einfach nur, dass wir ein kurzes Roundup haben. Und dann haben wir jetzt die ganzen Kontras angesprochen. Woher kennen wir die eigentlich, die Kontras?
Aus der Schule.
Ja, also damals haben wir die Kontras haben wir, als wir im Akutkrankenhaus waren, wurden uns die Kontras wirklich eingeflößt, sodass wir, die müssen wir wissen, weil wenn die nicht eingehalten werden, dann ja, passiert da was mit der Hüft-Tap. Was, hast du noch ein paar von diesen Kontras im Kopf?
Naja, die Rotationseinschränkung, innen- sowie Außenrotation, da gab es aber auch mal eine Unterscheidung, je nachdem, ob du einen ventralen oder einen lateralen Zugang hast, ne, dass man da dann einen Unterschied macht.
Ja.
Ob man Innenrotation oder Außenrotation einschränkt. Dann die Adduktion über die Nulllinie war ein Thema.
Ja, also das klassische Bein übereinander schlagen soll man nicht.
Genau, genau. Dann, jetzt muss ich lügen, jetzt war es irgendwas mit Einbeinstand.
Einbeinstand, so, genau. Kann ich dir einmal gerne eine übernehmen. Einmal Isometrie der Abduktoren, das passiert ja am Einbeinstand.
Ja.
Und ich habe nachgeguckt und wir haben damals nur Isometrie der Abduktoren gelernt und man darf seitliche Schritte machen gegen auch ein bisschen Widerstand. Heißt also, dass die Abduktoren konzentrisch-exzentrisch arbeiten mit Bewegung. Aber jetzt habe ich auch im Internet gefunden, starke Beanspruchung der Abduktion, also einen abspreizenden Widerstand soll man zum Beispiel auch nicht machen, weil das dann halt auch zu viel Widerstand, Kraft der Abduktoren ist. Ganz klassisch. Flexion über 90 Grad.
Genau, ja klar, das wäre jetzt so der Klassiker. Hyperextension gab es auch noch.
Genau.
Das findest du aber auch nicht überall, muss man sagen. Auch in den Nachbehandlungsprozederen und sowas, da gibt es auch Unterschiede.
So ist es. Also das ist auch das, was in den Patientenunterlagen steht. Ihr sollt so einen Stock nehmen, um Sachen vom Boden aufzuheben oder nicht auf die Toilette sitzen. Ihr sollt euch so einen Stuhl oder Hocker nehmen, also
Erhöhung,
Sitzerhöhung, genau das. Auf den, ja. Genau, wenn man sich dreht auf der Stelle, um nochmal auf die Rotation zu kommen, nicht auf dem Fuß drehen, sondern kleine Schritte machen, um keine Rotation der Hüfte zu haben. Und ich habe, was ich noch rausgesucht habe im Internet, nicht auf der operierten Seite liegen habe ich. Ich glaube nicht, dass das wirklich eine Kontraindikation ist, aber das habe ich hier und da mal gefunden.
Ja, es ist halt unglaublich krass, ne? Wir haben jetzt auch bei uns viele, viele Patienten, die von einem bestimmten Operateur operiert werden und dort haben wir gar keine Kontraindikation. Also da wird sofort erster Tag Post-OP geht er mit seinen Patienten und Patientinnen auf die Treppe und sagt so, jetzt Treppe steigen, los geht's, Attacke. So, der operiert halt auch mit diesem ventralen Zugang. Jetzt sind wir hier in in Norddeutschland. Ich weiß, dass es auch da Unterschiede gibt. In anderen Gebieten in Deutschland wird mit dem ventralen Zugang zum Beispiel schon viel länger operiert, das weiß ich. Habe ich mal gehört von einem Kollegen. Und deswegen, und da gibt es dann diese Kontraindikation auch schon häufig nicht mehr. Also das scheint auch, also gerade unter Ärzten so ein Ding zu sein, je nachdem, wie du operierst und von wo du operierst, da auch den Unterschied in der Kontraindikation zu haben.
Ja. Ja, und da wäre es sehr, sehr schön für uns einmal zu hören, auch von Ärzten. Vielleicht bekommen wir irgendwann ja mal ein in den Modern Physio Podcast, dass wie das angefangen hat mit den Kontraindikationen, warum genau die aufgestellt wurden. Weißt du, kurze Quizfrage, weißt du, wann die erste Hüft-Tap eingesetzt worden ist? In welchem Jahr?
Ich glaube, das ist noch. Also ich rate jetzt einfach mal.
Ich bitte drum.
Weil ich kann nur echt daneben liegen, ne?
Nee, auf, ich glaube, du kriegst das ganz gut hin.
Wir stellen unten jetzt eine kleine Abstimmung wieder mal bei Spotify unten rein und dann könnt ihr einfach auch mal mitraten. Dann geben wir euch mal so 4 Antwortmöglichkeiten, glaube ich, kann man da geben, ne?
Ja.
Und dann ratet ihr mal mit. Genau. Ja. Ich sag, die erste wurde implantiert 1980.
Oh, ja, noch, das war ein bisschen spät. Die erste Hüft-Tap, so wie wir sie heute kennen, mit dem Material, was heute ist, 1958 in Manchester.
Ui.
Von Sir John Chunley, habe ich mir aufgeschrieben. Vorher, musst du mal überlegen, wurde das Ding versteift oder abgemacht.
Ui.
Ja, also überleg mal, das hat ja, also diese Hüft-Tap an sich ist schon mal was echt Geiles, weil wenn du da so doll Probleme hattest, weil die früher versteift abmachen, das hat ja auch zu weiteren Schmerzen oder Funktionseinschränkungen geführt. Ein anderer witziger Fakt, den ich einmal noch kurz loswerden möchte, es wurde auch schon mal versucht, Ende des 19. Jahrhunderts sowas zu machen, eine Hüft-Tap einzusetzen, aber nicht so, wie wir es heute kennen. Das hat ein Deutscher versucht, der hat versucht, Elfenbein da einzusetzen.
Ja. Okay.
Gibt nicht so viele Sachen, also nicht so viele Einträge da in die Geschichtsbücher davon. Ich glaube, es hat nicht so gut geklappt, muss man dazu sagen. Genau, aber es wurde schon viel versucht. Das ist so das Erste, wo man davon gehört hat. Naja, okay, genug gelabert. So, jetzt gibt es mit dieser Implantation einer hüfttotalen Prothese
diese. Ganz kurz nochmal, fällt mir gerade ein. Wir haben ja schon mal eine Folge zu Hüft-Tap und sowas gemacht, glaube ich.
Ja.
Und da haben wir ja gesagt, dass irgendwie so, ich glaube, Stand 2019 240.000 Hüft-Totalende-Prothesen verbaut werden.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, es wird zu 240.000 Versteifungen Amputationen dann kommen.
Ja, krank, oder?
Das wäre schon wild, ey.
Naja, das ist verrückt. Also die Zahl der Implantationen steigt ja erstmal auch noch. Und dazu kommt ja auch noch, wenn das versteift oder amputiert, also abgemacht wird, dann da hast du ja wirklich so eine Einschränkung dann im Leben. Und da hätte ich früher mir dreimal überlegt, ob ich das wirklich machen möchte.
Auf jeden Fall.
Genau, wir haben die Kontraindikation eben aufgezählt. Was soll denn passieren, wenn du diese Kontraindikation nicht einhältst?
Naja, die größte Angst, die halt entsteht, ist die Luxationsgefahr. Ne? Also natürlich gibt es auch die mögliche Lockerung einer solchen Prothese. Aber so das, was ich, gerade wenn ich die Patienten frage, also jetzt aus Patientensicht, wovor hast du denn Angst? Ne? Jetzt manche Leute, die trauen sich dann nicht, ne? Treppe, dies, das, gibt es ja verschiedene Sachen, die dann als Hürde gesehen werden und dann, ja, dass die rausspringt, die Hüfte, so, ne? Das ist die größte Angst, die besteht. Und und dass das und die Lockerung, dass das nicht passiert, das soll gesichert werden durch die Kontraindikation.
Genau. Und natürlich soll die Heilung auch optimal ablaufen. Das ist ein Punkt, den ich auch noch sehr wichtig finde. Wenn in das Gewebe eingegriffen worden ist, sollen diese Kontraindikationen, diese Bewegungseinschränkungen das Gewebe nicht überlasten. Das ist ja auch was von den Leuten, den Arztpersonal etc. kommuniziert wird. Das darfst du nicht machen, sonst luxiert die Hüfte, springt die raus, lockert sich der Schaft potenziell. Und dadurch wird ja auch ein bisschen Respekt vor diesen Bewegungen gemacht, auch für die Zeit an. Du darfst es ja 3 Monate ungefähr, sagen die Ärzte dann. Und da hast du als Patient, Patientin ja auch relativ Respekt davor, diese Bewegung zu machen. Und ja, achtest auch darauf, dass du aus dem Rücken schläfst, immer so ein Kissen zwischen den Beinen hast, während du schläfst, damit die nicht über Kreuz gehen, dass du dich nicht bückst, etc. Und kann aber auch so ein paar negative Folgen haben, wenn du diese Einschränkung hast. Also wenn du weiter in die Bewegung könntest, dann könnte das ja auch die Heilung ein bisschen erschweren, würde ich behaupten. Dadurch, dass du ja nicht das Bewegungspotenzial der Hüfte, der neuen Hüfte ausreizt und die Muskulatur, die um die Hüfte herum ist, nicht so fordert, dass du wieder so fordern kannst, könnte halt unter Kraftdefiziten, Bewegungseinschränkungen in der Zukunft dahin führen.
Ja, 100%. Das ist ja das, was Physiotherapeuten oder Physiotherapeutinnen generell hier und da mal kritisieren, dass häufig eine zu lange Ruhigstellung geschieht. Also unabhängig jetzt davon, ob das jetzt eine neue Hüfte ist, ob das eine Fraktur ist, die gesichert ist, wohl bemerkt, ne, und nicht keine Dislokation oder so besteht, dass man einfach zu lange die Leute ruhig stellt und damit auch das Outcome einfach verschlechtert auf lange Sicht, ne? Also gerade auch Schultern ist ja auch so ein Ding. Wenn die dann da 6 Wochen in ihrer Schlinge hängen, dann hast du einerseits natürlich das Implantat oder je nachdem, was gemacht wurde, vielleicht gesichert. Also das ist jetzt nicht beschädigt worden durch eine zu frühe, zu intensive Belastung oder Bewegung. Allerdings hast du dann halt, also eine Kapselschrumpfung, kann man ja schon fast sagen, zur Folge, also eine Bewegungseinschränkung vom Körper aus, weil der Körper, wenn man es jetzt ganz einfach formuliert, der denkt, die Bewegung ist nicht mehr notwendig, also schränke ich dir ein, um möglichst effizient und effektiv zu sein und möglichst wenig Energie halt zu verbrauchen. Ja, und dann ist es, ich sag mal, der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin, wer dann dafür verantwortlich gemacht wird, diese Bewegung in diese Schulter oder in das andere Gelenk wieder reinzubringen. Und das, gerade wenn wir uns die Wundheilungszeiten anschauen und auch Gewebeerneuerungszeiten, kann dann mal ein gutes Jahr dauern, ne? Also bis man da wieder volles Bewegungsausmaß erreicht hat. Je nach Gewebe, natürlich, genau. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da wäre natürlich schon viel früher, wenn man früh funktionell denken würde und früh funktionell arbeiten könnte. Vorausgesetzt, es ist gegeben, also es ist möglich, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Es gibt mit Sicherheit Situationen und Sachen, da will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, wo das nicht möglich ist, also wo eine lange Ruhigstellung vonnöten ist, das muss dann der Arzt oder die Ärztin entscheiden. Aber in sehr, sehr vielen Fällen würde es die Arbeit uns erleichtern und vor allem die Lebensqualität des Patienten oder der Patientin auch schon früher steigern können.
Definitiv, also die Belastbarkeit des Gewebes ist hier ein großer Punkt. Das ist immer unserer Meinung nach sehr individuell zu sehen, weil ja die Heilung geschieht nicht bei jedem gleich. Die ist beeinflusst von Alter, Gewicht, körperlicher Zustand, Sportlichkeit, raucht der, wie viel bewegt er sich im Alltag etc. Aber trotz dessen hat Joshua das auch gerade so angesagt, er und ich, wir sind beide Freunde davon, früh funktionell zu mobilisieren und kräftigen. Und dieses große Thema Kontraindikation der Hüfte stand auch immer im Raum, was dagegen stach. Und wir haben uns jetzt mit diesen Thesen, die haben wir jetzt gesagt, weil wir ein bisschen Studien rausgesucht haben. Und ich stelle mal folgende Studie vor. Haben wir auch in der folgenden Beschreibung. Evaluation of Hip Precautions following Total Hip Replacement, a Before and After Study. Heißt einfach nur, es wurden Hüftkontraindikationen evaluiert. Es wurde eine Gruppe mit Hüftkontraindikation, wurde nach der OP getestet. Eine Woche danach, 6 Wochen danach und 3 Monate danach. Und ja, eine halt ohne Kontraindikation. Und es wurde herausgefunden, dass die Patientenzufriedenheit und die Luxationsrate bei beiden relativ gleich ist, nur dass die ohne Kontraindikation nach einer Woche nach der OP sich um einiges besser gefühlt haben als die mit Kontraindikation. Die Tests danach, 6 Wochen danach und 3 Monate waren sehr, sehr ähnlich. Einerseits was die Kraft und Beweglichkeit angeht, andererseits was die Zufriedenheit angeht.
Ja, genau. Also, was man noch mal ganz kurz wirklich nochmal sagen muss, schaut wirklich unten rein. Das ist jetzt ja auch von der Größe der Studie, wie in so vielen Dingen, leider könnte die auch ein bisschen größer sein, ne? Also würden wir uns natürlich auch wünschen. Da haben wir jetzt Vergleichsgruppe und die ja, Testgruppe sozusagen, jeweils ungefähr 120 Patienten drin. Es ist besser als manche andere Studie, die wir hier schon erwähnen mussten, weil wir nichts anderes dazu gefunden haben. Hm. Aber trotzdem muss man das natürlich immer im Hinterkopf haben. Da könnten vielleicht auch andere Ergebnisse rauskommen. Hätten wir vielleicht, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 oder 10.000 Leute.
Sicherlich, Joshua, da möchte ich aber noch einmal eingreifen. Und in unserer Recherche haben wir viele Studien gesehen. Also ich denke, Joshua da auch und ich auch. Ich habe mehrere Studien gesehen, die ähnliche Ergebnisse bringen. Sogar andere Studien, wo ich noch bessere Ergebnisse pro keine Kontraindikation gefunden habe. Und deswegen, wenn ihr euch im World Wide Web irgendwo auf PubMed, wo auch immer, durchsucht, und dann werden, ist die Tendenz immer Richtung Kontraindikation sind zu hinterfragen. Vielleicht müssen die gar nicht so streng eingehalten werden. Das möchte ich damit nur sagen.
Ja, denn, genau. Also, ja, Entschuldigung.
Nee, dann mach weiter. Nee, mach du.
Nee, okay. Ich wollte auch sagen, die Tendenz, die uns da gegeben wird, ist, glaube ich, die richtige. Und es geht auch einher mit dem, was ich jetzt zum Beispiel in meinem Praxisalltag erlebe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Erik, aber ich habe es schon erlebt, Hüftluxation, also nicht live, wie ich, da war ich nicht dabei, aber es gab Patienten oder Patientinnen von mir, denen das passiert ist.
Ja.
Das war jetzt noch nicht allzu oft, muss ich auch dazu sagen, aber so, dass das bleibt, sowas vergisst man halt auch nicht so schnell, weil man dann ja auch. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel hört, ja, Patient XY konnte nicht zur Behandlung kommen, weil er oder sie eine Hüftluxation hatte und jetzt erstmal ins Krankenhaus muss, dann überlegt man sich ja schon erstmal im ersten Moment, weil man nicht wusste, was los gewesen ist oder wie das passiert ist. Puh, war irgendwas, war ich vielleicht doch zu, ich sag mal, hab zu doll gesagt, guck, was geht, ne, taste dich ran an deine Bewegung, ne, und so weiter, und nicht zu sehr auf die Kontraindikationen zu beharren, war das jetzt richtig oder war das falsch. Aber ich habe es bis jetzt nur erlebt, dass so etwas nach Trauma geschieht. Also sprich, der Patient oder die Patientin vielleicht ohnehin sturzgefährdet, ist gestürzt, und dabei ist das zum Beispiel passiert, ne, oder ist schon sehr früh auf eine Leiter gestiegen, von der dann runtergefallen. Und dann kam es zu einer eine Femurschaftfraktur oder eine, in die Richtung. Und dadurch musste dann das Gelenk nochmal ausgetauscht werden. Das passiert schon mal. Aber da würde ich sagen, das kann man ja fast ausklammern, denn das sind Luxationen bzw. Lockerungen der Hüfte, die nichts mit den Kontraindikationen zu tun haben, sondern mit vielleicht Fahrlässigkeit vom Patienten, dass man auch. Klar, da muss man.
Oder einfach nur Pech. Einfach nur Pech.
Ja, oder. Ja, genau. Oder einfach nur Pech.
Ja, muss man ja ganz sagen. Also manchmal passieren halt solche Scheißsachen. Und es gehört einfach dazu. Ich möchte dazu einmal nochmal kurz sagen: In den Studien, die ich gelesen habe, ich habe das nämlich auch sehr wenig in meinem Alltag gehört, dass eine Tap luxiert. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich das, wurde mir das erzählt. Und hier auch in den Studien standen aber wirklich, dass viel bei weit beim irgendwas aufheben. Da ist die Hüfte luxiert. So wurde das in den Studien, die ich gefunden habe, oft gesagt. Und in der Studie, die wir rausgefunden haben, sind, glaube ich, 2 luxiert, bei denen ohne linksrums ohne Kontraindikation und eine bei mit Kontraindikation. Und die Leute, die Studien analysiert haben, haben gesagt, dass diese Differenz so minimal ist, dass das kein Unterschied macht, erst recht, weil wenn man auf weitere Studien guckt, das genau andersrum so ist. Also, dass es gleich viele gibt oder sogar bei denen, wo Kontraindikationen sind, mehr Luxationsfälle sind.
Ja.
Genau, jetzt haben wir diese Studie vor uns. Die Studie sagt, es gibt wenig Unterschiede, ob Kontraindikationen da sind und nicht da sind im Verlauf der Recovery, im Verlauf der Heilung. Jetzt ist aber meine und Joshuas Frage gewesen, was zum Teufel führt denn aber wirklich zu dieser Schaftlockerung oder zur Luxation? Ja. Und genau, da haben wir uns beide weiter erforscht und erstmal herausgefunden, es sind ungefähr 2%. Hier sahen die Zahlen mal ein bisschen mehr, hier ein bisschen weniger. Ungefähr 2% aller Hüft-Total-Endoprothesen, die luxieren, die dislozieren. Ja. Genau. Hast du ein bisschen Input für uns, was
Ja.
da wirklich der Faktor ist?
Auf jeden Fall, da gibt es verschiedene Faktoren, aber man muss auch sagen, da kommen wir wieder zu dem Punkt, du hast es auch vorhin schon erwähnt, wie kommt so ein Patient rein in so eine Operation? Also sprich, gibt es irgendwelche Grunderkrankungen, andere Geschichten, die vielleicht bestimmte Dinge begünstigen? Zum Beispiel gibt es ja den Fall, dass Patienten so eine Art Osteolyse erfahren. Osteolyse ist jetzt, wenn man es jetzt ganz leicht einfach beschreibt, Knochenschwund sozusagen. Also die Knochendichte wird verloren, wie bei einer Osteoporose fast. Und dadurch kommt es zu einer Lockerung der Hüfte. Allerdings sind das ja auch, ist das grunderkrankungsbedingt, ne? Das kommt jetzt nicht einfach so. Oder
Genau,
dann.
da muss ich einmal einsteigen. Es gibt gewisse Skalen, in der Operateure die Leute eintragen. Und solche Sachen wie eine Osteolyse werden in einer Skala als hier OP-untauglicher eingestuft. Also nicht, also untauglich ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt eine gewisse Skala, wo die Leute eingestuft werden, wie gut man die operieren kann und wie groß die zu erwarteten Risikofaktoren sind, die Komplikationen die sind. Und Leute, die höher auf dieser Skala sind mit dieser Osteolyse, die haben auch ein vermehrtes Risiko an Dislokation, an Dislozierungen.
Ja, genau. Ja, 100%. Und dann halt auch Traumata, ne? Also Brüche im Bereich des, ja, also wie so eine Art periprothetische Fraktur, so in dem Rahmen. So, ja, das ist das, was ich hauptsächlich gefunden habe. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber ich würde sagen, das sind die Fälle so verschwindend gering, also von der Anzahl, dass das fast zu vernachlässigen ist. Ich glaube, ich habe es nochmal irgendwo gelesen, dass ja auch der Abrieb im Prinzip des Gelenks oder der. Bei dauerhafter Belastung sozusagen, wenn man jetzt 20 Jahre so eine Hüfte zum Beispiel drin hat und dass es dann über die Zeit zu einer Lockerung des Gelenks kommen kann, das kann ich jetzt, weiß ich nicht, habe ich nicht viel zu gefunden und nicht viel zu lesen können, aber ich glaube, das könnte auch ein Arzt da deutlich besser beurteilen, der so ein Ding dann schon mal ausgebaut hat nach 20 Jahren, als
Aber
ich, was ich
ausgebaut
jetzt
ist
kann.
das richtig, aber ausgebaut ist das richtige Stichwort, denn ich habe herausgefunden, Revisionen luxieren öfter. Das heißt, wenn das deine zweite Hüft-Tap ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese disloziert. Ich habe herausgefunden, bei rheumatoider Arthritis, also bei der luxiert ihr das öfter. Und ich habe auch eine Studie gefunden, die werde ich auch noch in die Beschreibung packen, dass je größer der Hüftkopf ist, desto weniger luxiert der im Vergleich zu kleinen Hüftköpfen. Ich weiß nicht, wie die Größe war. 32 mm luxiert weniger, 24 mm luxiert mehr. Das habe ich herausgefunden.
Krass.
Das
Dabei
heißt.
eigentlich geht es ja um das Verhältnis zwischen, also würde ich jetzt meinen, das Verhältnis zwischen Hüftpfannengröße und Hüftkopfgröße, aber
Ja,
ist ja spannend.
genau, hätte ich auch gedacht. Das waren einfach nur Zahlen, die ich da in dieser Studie gefunden habe. Ich habe mir die noch nicht ganz durchgelesen, aber die habe ich jetzt im Laufe der Recherche vorhin auch noch gefunden. Und das wollte ich einmal mit einbringen, denn das würde für uns ja bedeuten, dass die Art und Weise zum großen Teil, was für Material da eingesetzt wird, einen sehr großen Einfluss darauf spielt, wie oft oder wie sehr eine Hüfte disloziert. Es werden weniger die Bewegung sein, weniger die Belastung sein, weil das zeigt ja unsere Studie von vorhin, dass die Belastung, die Kontraindikation gar kein so großes Verhältnis haben, sondern
Krass.
eher vielleicht das Material, was da drin ist, weil es gibt ja die genau, Metall auf Metall oder Polyethylen auf Metall, wie auch immer. Es gibt verschiedene Stoffe, die da genutzt werden. Und da ist vielleicht der Punkt drin, wo man denn drüber nachdenken muss. Denn zum Beispiel der BMI, also der auch das Gewicht des Körpers, hat gar keinen so großen Einfluss. Das ist eher dieses Material, wurde auch in der Studie gefunden. Also lest euch die Studien gerne mit durch. Das finde ich, war super, super interessant zu wissen, super interessant zu sehen. Denn vielleicht kann man das dann ein bisschen vernachlässigen, die Kontraindikation in Form von, wir gehen eher schmerzadaptiert in die Belastung, schmerzadaptiert in die Bewegung, um früh funktionell auch belastbarer zu werden und dann auch optimaler wieder in den Alltag einzusteigen, weil das ist ja das, was wir im Endeffekt erreichen wollen mit der Physiotherapie. Die Leute wollen ja wieder in den Urlaub fahren, aufs Fahrrad gehen, Fahrradtouren machen, mit dem Hund spazieren können. Und wenn wir denen das so gut und so sicher wie möglich ermöglichen können, dann haben wir ja das getan. Und dann würde ich behaupten, dass es vielleicht auch sogar besser ist, die Kontraindikation gar nicht erst so doll in den Kopf zu bringen des Patienten, der Patientin, weil das könnte die dann daran hindern, einfacher, oder könnte die daran hindern, genau, einfacher dahin zu kommen.
Ja, 100%. Ja, sind wir natürlich, haben wir das ja wie jedes Mal, wenn wir über solche Sachen reden, ja, Heilmittelerbringer sozusagen, also wir sind das Heilmittel und arbeiten auf Weisung ja sozusagen. Und sind dementsprechend ja auch an ein postoperatives Prozedere gebunden. An dieser Stelle würde ich, also bin ich jetzt sehr froh, dass ich es immer mehr erfahre, dass Kontraindikationen auch aus ärztlicher Sicht,
ja, wie ich
das gerade schon erwähnt haben, gar nicht mehr so doll thematisiert werden.
Finde ich auch sehr wichtig, ja.
Genau. Aber ich finde, da ist auf jeden Fall noch Bedarf und ich finde, wir dürfen uns da auch nicht als Therapeuten und Therapeutinnen verstecken, sondern dürfen auch da unsere Meinung offen kundgeben. Wir haben im Prinzip in Form von Wissenschaft, in Form von Studien Belege für den Erfolg oder auch einfach nur den Nicht-Misserfolg in dem Fall von Therapie schmerzadaptiert und ohne Kontraindikation nach einer Hüft-TAP. Und ich finde, damit dürfen wir argumentieren. Also, wenn es kein erhöhtes Risiko gibt, warum machen wir das? Wir machen es den Therapeuten schwerer mit den Kontraindikationen oder den Therapeutinnen. Wir machen es den Patienten und Patientinnen schwerer damit. Wir machen es auch den Ärzten schwerer damit. Und am Ende ist es alles für nichts gewesen, sozusagen. Also, wir können theoretisch laut diesen Studien auf diese Kontraindikation verzichten, können sagen, wir belasten und bewegen uns schmerzadaptiert und steigern das graduell, wie man das bei jeder Reha macht. Also, niemand wird ja direkt nach einer neuen Hüfte sagen, so jetzt gehen wir ins Studio und machen, keine Ahnung, Kreuzheben oder sowas, ne? Also, du arbeitest dich ja Stück für Stück hin und dann bist du ab einem gewissen Punkt, und dann kannst du dich an die Wundheilungszeiten und auch an die individuelle Belastbarkeit des Patienten richten und dann deine Ziele, deine Reha-Ziele viel früher erreichen, als wenn du fast drei Monate warten musst, bis du im vollen Bewegungsausmaß alle Sachen machen darfst.
So ist es. Und ich finde, der große Punkt, der mich auch so ein bisschen glücklich macht, dass du das jetzt immer so wieder mit aufgebracht hast, dass wir als Team daran arbeiten können. Es sind nicht nur wir Physios, die jetzt auf diesen Studien beharren, sondern auch die Ärzte und Ärztinnen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wird das auch schon sehr viel gemacht, dass wir als Gruppe dahin arbeiten, dass wir versuchen, gar nicht mehr an diesen Kontraindikationen so doll festzuhalten. Genau, das ist das, was wir gerne auch durch die Bank haben möchten, dass wir so eine Grundlage haben, ein Level haben für alles und jeden, dass wir den Leuten, den Patienten und Patientinnen auch Sicherheit geben können. Weil es ist aktuell sehr schwierig, wenn ein Patient, ich habe ein volles Beispiel, ein Patient, der früher als normal eine Hüft-TAP bekommen hat, was heißt früher als normal, man bekommt das ja meistens durch die Diagnose Arthrose, im Alter 60 bis 70 würde ich einmal behaupten. Ich hatte einmal einen Patient mit 40 mit einer Hüft-TAP. Ich glaube, der war diagnostiziert mit juveniler Hüftkopfnekrose und hatte aus diesem Grund eine Hüft-TAP bekommen. Dann war er bei mir in Behandlung und ich habe in der ersten Behandlung geguckt, wie weit er bewegen kann. Dann macht er halt eine Flexion mit der Hüfte bis 90 Grad. Und er so, ja, weiter darf ich ja nicht. Man hat gesehen, dass er das Potenzial hat, weiter zu kommen schon. Und er aber selber, ich sag mal, die Angst hatte, weiter zu gehen. Und im Laufe der Behandlung wollte er auch nicht weitergehen und hat deswegen auch potenzielle Erfolge, die wir hätten machen können, so ein bisschen ausgelassen. Und da aktuell ist es sehr schwierig, da auf einen Nenner zu kommen, weil wir wollen auf gar keinen Fall den Ärzten da sagen, nee, was die Ärzte da reden, ist Unsinn. So ist es ja auch nicht. Die Studienlage ist ja immer noch Richtung keine Kontraindikation, aber es gibt noch nicht die hundertprozentige Tatsache, dass es so ist. Und die Kontraindikationen können ja auch individuell angesetzt werden. Deswegen würde es sehr helfen, wenn weitere Studien gemacht werden, um das aufzuklären, damit auch Ärzte, Ärztinnen, Physios, Pflegefachkräfte etc. alle auf einem Nenner sind, damit wir den Leuten, den behandelten, den operierten Leuten so gut wie möglich helfen können.
Damit das endlich aus den Lehrbüchern verschwindet, ne?
Ja, zum gewissen Punkt ja, weil es hört sich so ein bisschen an für mich so wie so eine Revolution, also ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber trotz dessen wollen wir ja, also das haben wir oft als genug gesagt und das wollt ihr da draußen ja auch, das Beste für die Leute, die ihr behandelt. Und da wollen wir auch irgendwo die Studien, die aktuelle Studienlage mit drin haben. Und wir wünschen uns nur, dass das über ganz Deutschland so wird.
Ja, ich muss mich daran erinnern, dass ich während der Ausbildung eine Vorbehandlung im Krankenhaus hatte bei einem frisch operierten Hüftpatienten. Und dass also der Dozent oder die Dozentin, das ist ja auch wurscht, der oder die da war, hat zu mir gesagt, das war eine gute Behandlung. Es gab einen Punkt, da war die Außenrotation in der Hüfte zu sehen durch so eine Schrägstellung vom Fuß im Prinzip. Ne? Also zwar nicht belastete Außenrotation, aber es war eine da. Und er oder sie, durch das, was aktuell so geforscht wird, ist jetzt persönlich nicht großartig dagegen. Aber dadurch, dass das halt das Vorgeschriebene ist, hätte ich in einer Prüfungssituation die Prüfung in dem Fall vielleicht nicht bestanden. Und das fand ich ziemlich erschreckend so, auch jetzt im Nachhinein. Das ist jetzt ja auch noch nicht super lange her, dass Leute oder Physiotherapeuten, junge oder angehende Physiotherapeuten und Therapeutinnen vielleicht sogar ihr Examen nicht bestehen, aufgrund einer Sache, die wissenschaftlich nicht mal belegbar ist. Und das finde ich persönlich sehr schwierig. Ich meine, das ist ja in vielen Dingen leider noch so in der Physiotherapie, aber dass so etwas dann so einen ausschlaggebenden Faktor spielen kann, das finde ich immer noch ein bisschen erschreckend. Und ich würde mir wünschen, wenn das, wenn auch vielleicht ihr das, wenn ihr jetzt noch in der Ausbildung seid oder sowas und ihr das jetzt hier hört und euch die Studien angeschaut habt, bringt das doch mal mit zu euren Dozenten. Vielleicht. Zeigt das. Also es kann sich ja nur was verändern, wenn wir darüber sprechen und darüber diskutieren.
Genau. Und also eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, unsere beide Auffassungen nach können oder wir wollen schmerzadaptiert belasten und wir wollen so gut wie möglich herausfinden, wie sehr oder wie wenig wir die Kontraindikation brauchen. Die Studienlage, die Tendenz spricht Richtung, wir brauchen sie weniger. Wir würden gerne nochmal mit einem Arzt, einem Doktor, einer Doktorin sprechen, warum genau die Kontraindikationen gesetzt worden sind, warum genau diese Werte, Flexion bis 90 Grad, warum hat man nicht 75, 70 Grad oder 100 Grad genommen. Da würden wir gerne nochmal mit einem Arzt, Ärztin sprechen. Also wenn ihr das hört, meldet euch bei uns und kommt vorbei. Und ansonsten, glaube ich, haben wir unsere Meinung in die Welt rausgebracht.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Einen ganz, ganz schönen Tag euch noch. Und ja, bis übernächste Woche weiter.
Tschüssi, macht's gut.
Tschüss.